Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, sehr geehrter Herr Baltacci, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen in der Alten Bibliothek der Gesellschaft der Ärzte in Wien, diesmal zu einer Diskussionsveranstaltung zu einem hochaktuellen Thema. Als wir das geplant haben, haben wir nicht gewusst, dass es noch mindestens genauso aktuelle Themen geben wird. Aber wir werden heute über die Reform des Gesundheitswesens Positives und Negatives diskutieren wollen. Und ich freue mich sehr, dass wir viele prominente Zuhörer und Diskutanten gewinnen konnten. Ihnen allen sehr ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir sind schon sehr gespannt, was wir hier in diesen Räumen heute hören werden zu der Reform, von der wir alle vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wie sie dann umgesetzt werden wird, weil ja doch einige Gesetze im Rahmen dessen geändert wurden. Ich darf uns allen einen sehr interessanten Abend wünschen und darf kurz noch an unseren Vizepräsidenten, Professor Agneter, übergeben, der mit mir die Idee für diese Veranstaltung geboren hat, und darf ich dich um deine Worte bitten.
Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Wir haben nach diesem doch eher überraschenden Textvorschlag im Gesetz ein bisschen Zeit verstreichen lassen, um uns damit zu beschäftigen, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Naja, wirklich mehr ist es nicht geworden, und wenn man die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage an den Herrn Bundesminister liest, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, es ist eh alles gar nicht so schlimm, weil es ist ja nur eine Empfehlung, und die behandelnden Ärzte dürfen natürlich frei entscheiden, und es hat natürlich keinen Einfluss auf die Einkaufspolitik. Ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, wir werden es im Detail diskutieren. Sehr viel steht in dem Gesetz ja nicht ausdefiniert. Also das Beispiel hochpreisige Arzneimittel in dem ganzen Gesetz ist nirgendwo definiert, was unter hochpreisig überhaupt zu verstehen ist. Und ich kann Ihnen sagen, da geht die Bandbreite sehr weit in den Vorstellungen auseinander. Und ein anderer Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen darf, ist, es wird immer das Wort evidenzbasiert strapaziert, wenn es um medizinische Entscheidungen geht. Und ich darf an der Stelle, weil es aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, darauf hinweisen, dass, wenn man so will, der Erfinder der evidenzbasierten Medizin, wenn ich ihn so nennen darf, der Herr David Sackett in seinem Vorwort und auch in vielen anderen Publikationen dann immer wieder betont hat, dass neben der publizierten Evidenz die Erfahrung des behandelnden Arztes zumindest gleichwertig zu berücksichtigen ist. Die individuelle Erfahrung des Behandlers und die individuelle Situation des Patienten. Und ich glaube, darum wird es heute, wenn ich mir die Diskussionsrunde so anschaue, vor allem gehen. Danke fürs Kommen, danke von meiner Seite. Und jetzt darf ich an die professionelle Moderation übergeben. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Doktor. Da wir ein sehr dichtes Programm haben, komme ich ohne Umschweife zur Vorstellung unserer Gäste. Christiane Drumel, Juristin und Bioethikerin an der MedUni Wien, Vorsitzende der Bioethikkommission der Republik Österreich und Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik und zweite Stellvertreterin des Obersten Sanitätsrats der Republik Österreich. Herzlich willkommen. Karl Forstner, Präsident der Ärztekammer für Salzburg. Willkommen. Markus Müller, Rektor der MedUni Wien und Präsident des Obersten Sanitätsrats. Georg Stingl, emeritierter Vorstand der Klinik für Dermatologie an der MedUni Wien. Und hier bei mir Christoph Zielinski, ärztlicher Direktor der Wiener Privatklinik und Präsident der Central European Cooperative Oncology Group. Frau Dr. Drumel, würden Sie mit Ihrem Eingangsstatement beginnen, bitte?
So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vortragende, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und versuche einmal das Eingangsstatement, keine leichte Aufgabe, hier zu bewältigen. Es ist ja schon erstaunlich genug, dass man als ich bin dankbar, dass man als Ethikerin nicht wie sonst irgendwie in die Pausen eingeschoben wird, während die anderen etwas zum Essen bekommen, sondern dass man wirklich auch beginnen darf mit einem Thema. Es zeigt, dass wir vielleicht doch zusehends mit der Materie der Medizinethik oder Bioethik in die traditionellen Fächer da hineinkommen. Ich habe mir dieses Gesetz am Nachmittag angeschaut. Es ist ja unheimlich lang und auch sehr sperrig. Auch die Begriffe sind ziemlich schwierig. Aber auf einen Blick kann man nur sagen, es sind etliche Dinge, die sehr zeitgemäß sind, die wichtig sind und die auch nach der Pandemiezeit eigentlich sich geradezu aufgedrängt haben, dass sie hier mit Rechtssicherheit einen Eingang in ein Gesetz finden, wie zum Beispiel die Digitalisierung mit dem Motto dieses Gesetzes, zumindest für einen gewissen Teil, Digitalisierung vor Ambulanz, vor stationärer Behandlung. Und das ist schon etwas, was sehr wesentlich ist, was natürlich auch den Ethiker gleich die Frage sich stellen lässt, sind damit alle Menschen in Österreich auch zusammengefasst? Kann jeder hier auch in diesem Ranking gut behandelt werden? Wahrscheinlich muss man damit mit Gerechtigkeit hier verfahren wird, die digitale Behandlung oder die digitale Diagnose schon nur diesen geben, die sie auch leicht irgendwie verstehen können und durchführen können. Viele Menschen werden natürlich nicht in der Lage sein, das zu tun. Aber das führt zu einem zweiten Punkt, nämlich, dass die Gesundheitskompetenz hier auch gestärkt werden soll. Da sind wir ja in Österreich auch durch eine ziemlich massive Wissenschaftsskepsis nicht sehr gut unterwegs. Und gerade für junge Leute, die ja auch nicht sehr viel Gesundheitskompetenz haben als Ältere, notwendigerweise ist natürlich eine App, um eine Typ-1-Diabetes zu behandeln oder eine zystische Fibrose überwachen oder auch ein überhöhtes Gewicht eine sehr gute Weise. Nichtsdestotrotz, gerade hier muss man schauen, dass niemand auf der Strecke bleibt, dass das Patientenwohl beachtet ist und dass hier diejenigen, die nicht den Zugang haben, nicht vergessen werden. Es steht ja dann im Gesetz auch drinnen, dass für die Versorgung der Bevölkerung erforderliche Gesundheitspersonal ist sicherzustellen. Das ist sicher vor allem derzeit ein frommer Wunsch. Und ich weiß auch nicht, ob das in dem Moment, dass, wenn es in einem Gesetz steht, auch sich einfach effektuieren wird. Also die Gefahr ist, dass es wahrscheinlich nicht nützt, dass jetzt die ganzen Pflegepersonen, die nicht vorhanden sind, nur durch diesen Wortlaut im Gesetz plötzlich wieder da sind. Was ich auch sehr wichtig finde, ist die Sekundärnutzung von Daten, die Patientensicherheit, die extra angesprochen wird, auch die verpflichtende Diagnosekodierung, die allenthalben eben stattfinden muss und wie gesagt auch, dass Telemedizin rechtmäßig ist, wenn die ärztliche Verpflichtung in vollem Umfang eingehalten wird und das ist alles sehr gut ausgeprägt hier in dem Gesetz. Wo ich allerdings ein Problem habe, ist dieses Bewertungsboard. Es sind ja überhaupt sehr viele Kommissionen, Boards, Beiräte in diesem Gesetz, wo die ganzen Menschen ehrenamtlich gefunden werden, die das tun, ist wahrscheinlich etwas leichter zu lösen vielleicht als das Pflegepersonal, aber nichtsdestotrotz auch nicht von vornherein. Und gerade bei diesem Bewertungsboard sind ja sehr viele Menschen einbegriffen. Und was vorher schon gesagt wurde, dass es hier ja gerade bei einem Gesundheitsgesetz, bei den stationären, ambulanten Bereichen natürlich um Medizin geht, um klinische Medizin, auch um Behandlung von schweren Erkrankungen, um das Patientenwohl, das Nichtschaden einzuhalten ist, dass eine Gerechtigkeit für alle einzuhalten ist, dann fragt man sich schon, ob die föderale Struktur eines solchen Boards, das ja doch eine sehr hohe Aufgabe hat, ich habe noch nicht ganz durchschauen können, wie dieses Board diese Arzneimittelkommissionen ersetzt oder komplettiert. Das wird sich irgendwo noch weisen, aber dennoch geht es hier ja eigentlich um Erkrankungen, für die es eben Arzneimittel, neue und innovative Arzneimittel gibt und wo es eben eine Indikation und ein erreichbares Therapieziel geben soll. Und hier ist schon die Frage, warum ich 9 verschiedene Einheiten, warum ich Gebietskörperschaften und andere Rechtsträger und eigentlich nur sehr wenig Wissenschaftler oder Kliniker überhaupt, die sind überhaupt nicht wirklich erwähnt, in diesem Board drinnen habe. Und wir alle erinnern uns vielleicht an die Zeit vor ein paar Jahren, gerade als Spinraza, als Medikament für die spinale Muskelatrophie in Österreich zugelassen wurde, dass in 8 Bundesländern auch an Ältere als Säuglinge Patienten ausgegeben wurde. Allein in der Steiermark war man der Meinung, dass das wissenschaftlich nicht fundiert ist. Und so haben steirische Patienten dann über den OGH erkämpft, dass die Finanzierung für dieses doch um die 80.000 Euro teures und wiederholt zu gebendes Medikament, dass diese Finanzierung vorhanden ist. Und wir wissen auch, dass Zolgensma, dass dann quasi die Weiterentwicklung in der Behandlung der spinalen Muskelatrophie ist, aber das eigentlich nur einmal gegeben wird bei einem bestimmten Typ und dann keine weitere Behandlung mehr erforderlich macht, dass das über Lotterie ausgegeben wurde. Und ich glaube nicht, dass wir es in Zukunft haben wollen in einem kleinen Land wie Österreich, dass Medikamente entweder in Tirol ja, in Salzburg nicht, in Wien vielleicht gegeben werden und dass womöglich dann auch zu einer Lotterie gegriffen wird. Ich glaube, das ist alles sehr schwierig und da müssen wir schauen, wie das wirklich funktioniert und wie wirklich auch die klinische Expertise in diese doch sehr häufig sichtlich stattfindenden Sitzungen einbezogen wird, die mit sehr viel Verwaltung überfrachtet ist. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass Föderalismus absolut kontraproduktiv für Gesundheitsbehandlung ist. Also schauen wir mal, wie hier dieses Gesetz in diesem Sinn wirkt. Und damit bin ich schon am Ende meiner Ausführung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Dr. Herr Dr. Forstner, die Sicht der Ärztekammer.
Also zunächst schönen guten Abend. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen darzustellen, dass die Rollenerscheinung, die wir während dieses Prozesses eigentlich abgegeben haben. Ich fürchte ja, dass da nicht jeder das wirklich so ganz positiv gesehen hat. Einer, der seine Arbeit auf jeden Fall positiv gesehen hat, war der Gesundheitsminister. Der hat nämlich gefunden, dass diese Reform, diese Reform, Gesundheitsreform, die größte Gesundheitsstrukturreform ist der letzten Jahrzehnte. Und wenn man sich das anschaut, das wurde heute schon erwähnt, dass natürlich da Gesetze berührt wurden, es werden hier 13 Gesetze berührt. Das weist schon darauf hin, dass da eine gewisse Breite tatsächlich abgedeckt wird und das ist auch der Fall. Was ich zeigen wird, ist, wie sich das tatsächlich auf das Gesundheitswesen auswirkt, wie das in der Tiefe wirken wird und wie nachhaltig das sein wird. Das ist jetzt kein Mangel, den ich hier erkenne, sondern das ist nicht in dieser Detailhaftigkeit ausformuliert, dass man darüber schon gut reden könnte. Immer wenn man an eine Reform denkt, dann ist es wie im Kriminalfilm, man kann darüber nachdenken, gibt es ein Motiv dafür, gibt es Ursachen, gibt es Probleme, und diese Ursachen und Probleme, die, glaube ich, beobachtet die Bevölkerung, die erleben, glaube ich, Patienten täglich, und die wird vor allem auch von denen gefühlt, die in diesem System arbeiten. Und damit sind wir einfach bei diesen Themen, die von dieser Reform adressiert werden. Lange Terminwartezeiten, Operationen, die zwar vereinbart sind, aber dann doch verschoben werden. Wir haben einen ganz erheblichen Arbeitsdruck in vielen Bereichen. Wir haben wahrscheinlich ein nicht ganz vernachlässigbares, eine Fehlverortung von Leistungsnachfragen. Wir haben Probleme in manchen Mangelfächern, das hat verschiedene Ursachen, aber sicherlich mit erheblichen Auswirkungen. Wichtig bei all diesen Dingen ist eigentlich eines, und das ist so der erste Hinweis auf die Ärztekammer: hier gibt es keinen Dissens mit der Politik. Die Ärztekammer erkennt diese Themen natürlich genauso. Und bei manchen dieser Themen haben wir eigentlich schon seit langem darauf hingewiesen. Nicht immer zum Gaudium der Politik übrigens, aber jetzt wurde das halt aufgegriffen. Ich lasse das jetzt einmal so. Der Anlass, ganz klar, war der Finanzausgleich, Finanzausgleichsverhandlung. Das ist ein Ritual, das alle 5 Jahre stattfindet. Hier zeigt sich ganz besonders diese föderale Struktur. Ich finde es ja ganz interessant, dass diese Lebenserfahrung, die man hat, nämlich wer das Geld hat, schafft an, in diesem Fall eigentlich nicht gilt, denn da setzen sich dann ganz stark auch die Bundesländer durch und der Bund zahlt das. Also dieses Mal hat man es verbunden mit nicht erstmalig, es hat auch früher schon bei Finanzausgleichsverhandlungen Bedingungen gegeben, Zielsteuerung zum Beispiel war eine solche, der Kostendämpfungspfad war so etwas, aber diesmal hat man das viel konkreter noch gemacht, und ich würde das eigentlich irgendwie so sehen, ein bisschen diese Gesundheitsreform ist ein bisschen der Beifang dieses Finanzausgleichs. Die Ziele, und da sage ich dann gleich dazu, wie die Ärztekammer dazu steht, Stärkung des niedergelassenen Bereichs. Also ich kann Ihnen sagen, das ist sicherlich eine Forderung gewesen. Die bleibt natürlich so. Strukturreform in den Spitälern, etwa Vorlagerung von Filtereinrichtungen, die diese Überlastung von Spitälern etwas abfedern soll. Das steht auch in den einschlägigen Papieren der Ärztekammer. Also das ist jetzt auch nicht der Dissens. Förderung der digitalen Transformation, das ist nicht jedermanns größte Freude, aber es gibt überhaupt keine Frage, dass die Ärztekammer dazu steht, dass das natürlich passieren muss. Dass man Prävention fördern muss und Vorsorge und Impfprogramme, also das wird auch nicht zum Streit mit der Ärztekammer führen. Und dass man eine sichere Medikamentenversorgung hat, ist eigentlich auch eine Forderung. Auch hier kann die Dissens. Jetzt werden Sie natürlich fragen, bitteschön, wie kommt der ganze Streit, 10 Millionen Euro, mobilisieren die? Es ist eine Kampfrhetorik im Ring, die ist störend, wenn Sie mich fragen, aber jedenfalls, es gibt offensichtlich doch etwas. Und dieses Etwas, das ist dann die konkrete Ausformung der jeweiligen Gesetzesentwürfe gewesen. Man hat sich hier offensichtlich entschieden mit, das ist ein bisschen, ich würde sagen, und das ist der euphemistische Begriff, ein bisschen rücksichtslos, schlicht und einfach all das zusammengeschrieben, was man selber gerne haben wollte, ohne auf die, die es betrifft, großartig Rücksicht zu nehmen. Und da man ja zu Recht erwarten konnte, dass er Ärztekammer damit nicht einverstanden ist, hat man gleich präventiv, und das ist im Marketing eigentlich schon sehr gut gelungen, die Ärztekammer als die Neinsager schlechthin bezeichnet und hat dann natürlich auch Recht gehabt. Normalerweise haben wir bei diesen Verhandlungen, hat die Ärztekammer eher die Rolle eines Zaungastes. Dieses Mal hat man das vorher schon einmal auf die Rolle eines Sündenbocks umgemünzt. Und diese Rolle, finde ich, haben wir dann in aller Eleganz gespielt. Sehr mitgeholfen hat sicherlich für die Politik hier die damalige Verfasstheit der Ärztekammer, die nicht zuletzt in dieser Stadt auch eigentlich dieses negative Bild den Ausgangspunkt hatte. Das war sicherlich absolut nicht hilfreich und das hat uns ziemlich beschädigt. Und leider nicht nur uns als Ärztekammer, sondern eigentlich den Berufsstand. Wenn man es so zusammenfasst, haben wir vor allem ein ganz großes Problem gehabt. Das sind die Veränderungen im ASVG. Hier hätte man diesen Gesamtvertrag, der ja auch föderal existiert, oder Gesamtverträge, die föderal existieren, die hätte man ultimativ aufgelöst und mit Datum 1.1.26 in einen gesamtösterreichweiten Gesamtvertrag übergeführt, auch mit gemeinsamen, mit gleichen Honoraren über das ganze Bundesgebiet. Es war vor allem dieses Ultimatum, das so gestört hat, weil man hat hier schlicht und einfach gesagt, wenn das nicht eingehalten wird, dann werden diese Verträge eingefroren, sie werden nicht mehr angepasst, sie werden nicht mehr weiterentwickelt, es werden auch keine Abgeltungen über die Inflationsabgeltungen mehr passieren, das heißt, es steht dieses ganze Werk. Das hält man sicherlich eine Zeit lang aus. Langfristig ist ja so wie bei dry-aged Fleisch, irgendwann ist der Termin überschritten. Also auch da wäre es nicht weitergegangen. Man hat sich da von der Sozialversicherung noch was ganz Originelles einfallen lassen. Man hat gesagt, naja, dann schließen wir überhaupt Verträge mit einzelnen Ärzten. Das Ergebnis wäre hier gewesen, ein Monopolist, die Sozialversicherung hätte mit einzelnen Ärzten Verträge verhandelt. Also wenn Sie Machtasymmetrie einem Kind erklären wollen, das ist ganz ein anschauliches Beispiel, wie man das so zeigen könnte. Das konnte man nicht akzeptieren. Es gibt dann eine ganze Reihe von Verortung von Kassenplanstellen, ist jetzt im Bereich der Sozialversicherung allein, die wurde schon angesprochen, die ELGA-Implementierung, die wesentlich weitere auch für die Wahlärzte, die Kodierungsverpflichtungen und solche Dinge. Manches konnte man reparieren und dieses Hauptproblem, wie gesagt, mit diesem Gesamtvertrag, da ist zumindest das Ultimatum weg. Wenn man sich jetzt das Ganze anschaut, dann ist es natürlich schon so, dass das Urteil mancher über das Ganze, ein bisschen schadenfreudig manchmal, die Ärztekammer wurde entmachtet, man oft hört. Und tatsächlich, die Ärztekammer hat Kompetenzen verloren. Nur ich glaube, es geht eigentlich nicht so sehr, wie sind die Handlungsspielräume und die Handlungsentscheidungsspielräume und Horizonte einer Ärztekammer, sondern es geht daraus, wie geht es den Ärzten mit dem, was dann passiert. Weil davon wird abhängen, wie dieses Gesundheitssystem in Zukunft funktioniert. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel. Man kann die Honorare sicherlich harmonisieren über ganz Österreich. Wenn die Ertragslage von Salzburger Vertragsärzten in Zukunft schlechter sein wird, wird das sicherlich die Versorgungssituation in Salzburg nicht verbessern. Da braucht man nicht wirklich ein guter Prophet zu sein. Und Ordinationsgründungen unter dem Damoklesschwert, dass nebenan ein Ambulatorium entstehen kann, das wird nicht wirklich funktionieren. Ich glaube nicht, dass das die Sozialversicherung, dass das die Politik wirklich so haben möchte. Und aus diesem Grund glaube ich, dass wir hier tatsächlich das kooperativ weiterentwickeln können. Ganz entscheidend wird es sein, ob wir die Arbeitsbedingungen der Ärzte in den Spitälern und in der Niederlassung wirklich wieder für ihren Beruf, für ihr Berufsverständnis passend hinkriegen und ob wir das sinnstiftend hinkriegen. Wenn das passieren wird, dann wird dieses Gesundheitssystem auch von dieser Reform, ich sehe da bei Gott nicht alles schlecht, wird von dieser Reform profitieren. Lass uns mal ganz einen letzten Punkt noch sagen zu diesem Bewertungsboard. Die Ärztekammer hat eine in einer Aussendung wohl darauf hingewiesen, meines Wissens, darauf hingewiesen, dass selbstverständlich medizinisch-wissenschaftliche Sichtweise das Bestimmende sein muss und dass nicht die Ökonomie das bestimmen kann. Ich glaube nicht, dass das je ein Verhandlungspunkt der österreichischen Ärztekammer mit der Politik war. Ich bin nicht ganz so pessimistisch, was aus diesem Bewertungsboard tatsächlich wird. Es ist nämlich, wenn man das kennt, sehr eng dem der Heilmittelerstattungskommission nachgebaut, in der ebenfalls sehr stark Funktionäre der Sozialversicherung in diesem Fall das absolute Stimmübergewicht haben. Nur die Gutachten werden von wirklich der Top-Liga unserer Wissenschaftler, einschlägigen Wissenschaftler erstellt. Und dieses, und das ist meine Erfahrung jetzt über einige Jahre in einem anderen Bereich zugegeben, meine Erfahrung, dass hier tatsächlich ein therapeutischer Mehrwert noch nie durch eine Mehrheit niedergestimmt wurde, sondern das wird dort auch akzeptiert und das wird zur Kenntnis genommen. Auf die Frage, die Sie aufgeworfen haben, Frau Kollegin, wie das eingebaut wird, also soweit man den Text heute verstehen kann, er ist ja tatsächlich nicht sehr präzise in dieser und sehr, sehr genau. Es ist so, dass die Entscheidungen in den Spitälern, die Entscheidungen der Arzneimittelkommissionen der jeweiligen Einrichtungen hier wohl berührt sein werden, weil sie das wohl zur Kenntnis nehmen werden, aber nicht unbedingt bestimmt sein werden. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich gehe davon aus, dass die Expertise, die Gutachten, die hier entstehen, dass die Leute mit Innovation und mit der Vorstellung, wie man mit innovativen Arzneimitteln umgeht, ebenfalls umgehen können. Und deshalb, ich bin jetzt aus dem Vorhergesagten mit Sicherheit nicht im Verdacht für den Herrn Minister, hier parteigroßartig zu ergreifen. Aber ich glaube nicht, dass das so negativ ist, wie das in manchen Wortmeldungen, im Übrigen auch in manchen Wortmeldungen aus Salzburg dargestellt wurde. Aber nichtsdestotrotz, man wird hier wahnsinnig aufpassen müssen, dass das, was wir uns in einer reichen Gesellschaft leisten können, nämlich ausnahmslos das Wohl des Patienten im Auge zu haben, dass das da auch weiter umgesetzt wird. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Doktor, vielen Dank. Als ich vorhin sagte, die Sicht der Ärztekammer, war das eigentlich nur Spaß. Ich wusste nicht, dass Sie das wörtlich nehmen. Und die 10-Minuten-Vorgabe haben Sie auch nicht eingehalten, aber es sei Ihnen verziehen. Unsere Gäste sind die Könige. Herr Dr. Müller, bitteschön.
Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich werde versuchen, ein bisschen Zeit aufzuholen. Gesundheitsreform ist ein großes Wort. Ich bin seit mittlerweile über 30 Jahren als Mediziner in diesem Land tätig und habe das Wort schon oft gehört. Was mir auffällt, und da bin ich dem Herrn Präsidenten sehr dankbar, dass er versucht hat, hier auch ein bisschen Kontext zu bringen zum Finanzausgleich, weil ich glaube, in vielen Diskussionen zu dem Thema wird sehr, sagen wir, auf der Oberfläche getänzelt und einige tiefe Fragen in meinen Augen zu wenig beleuchtet. Also man kann sich vorstellen, es ist der Zuckerguss einer Torte, über den sehr viel und teilweise auch sehr emotionalisiert diskutiert und gesprochen wird, aber nicht die Torte an sich. Was ist der Zuckerguss? Ich glaube, der Zuckerguss ist das, was wir in der Gesundheitsreform sehen. Es sind im Wesentlichen 6 Punkte, denen bekannt sind. Also das ist diese Verteilung stationär ambulant, wobei man sieht erstaunlicherweise, dass trotz dieses Credos ambulant vorstationär etwa 600 Millionen in den stationären Bereich fließen und 300 in den ambulanten, aber das ist eine interessante Beobachtung. Dann haben Sie die anderen Punkte, also Digitalisierung, Medikamenten, Themen, die sagen wir in Summe relativ klein sind, aber intensiv diskutiert werden, das können wir natürlich vertiefen. Dann gibt es das Thema Vorsorge und das Thema Impfen mit, glaube ich, 90 Millionen. Also das ist eigentlich der Zuckerguss. Dahinter stehen aber zumindest 2 in meinen Augen viel wichtigere Ebenen, nämlich die Ebene drunter, die Struktur unserer Gesundheitsversorgung und im Kern, und Herr Präsident Forst hat das ja auch sehr schön ausgeführt, geht es letztlich ums Geld. Also wenn man sich ansieht, hat die Regierung oder der Gesundheitsfinanzminister alle 5 Jahre einmal Zeit, etwas zu sagen. Die Kompetenzen, glaube ich, des österreichischen Gesundheitsministers sind in diesem Rahmen gut bekannt. Das heißt, das ist eine reale Möglichkeit, Reformen, und den Titel hat dieses Projekt der Gesundheitsreform, einzumahnen. Und sagen, beim Geldthema, wenn man sich das also etwas näher anschaut, dann sieht man, dass es hier gar nicht so sehr um inhaltliche Themen geht, sondern letztlich um Befriedigung von Partikularinteressen. Und diese sagen, Partikularinteressen haben in erster Linie ein Ziel, nämlich so zu bleiben, wie sie sind, sich nicht zu verändern. Also in Summe geht es, glaube ich, um 120 Milliarden Euro. Für die Gesundheit ist 1 Milliarde jetzt dazugekommen für diese 6 Pakete. Und ich glaube, ich habe sozusagen auch einige, die hier involviert waren, gefragt. Also okay, ich sehe das auch. Es ist ein ernsthafter Versuch, am österreichischen Gesundheitssystem etwas besser zu machen. Aber was ist denn nicht gelungen? Was sind die großen Themen? Und die beiden großen Themen, die ich aus berufenem Mund gehört habe, war die Finanzierung aus einer Hand, der Föderalismus, die Frage des Pflegemangels, die Frage der Personalstruktur im Gesundheitswesen etc. Das heißt letztlich, also muss man sagen, ist dieser Riesentopf Geld wurde verteilt und es sind alle zufrieden, gehen für die nächsten 5 Jahre nach Hause und sagen, ja, es ist ein okay Kompromiss und den kann man so akzeptieren. Das ist wie gesagt, alle 5 Jahre wiederkehrendes Ritual. Zwischen dem Geld und dem, was wir jetzt als Gesundheitsreform bezeichnen, diese 6 Punkte, wo man in jeden hinein zoomen kann, steht die Struktur des österreichischen Gesundheitssystems. Es sitzen lauter Experten hier im Raum. Wenn ich versuche, das österreichische Gesundheitssystem Kollegen aus dem Ausland zu erklären, ist das nicht leicht. Sie kennen die Landkarten, Sie kennen die Player, Sie kennen die Interessenslagen, es wird sozusagen gezogen und gezerrt. Sie kennen auch die realen Möglichkeiten, etwas zu machen. Und ich muss sagen, also ein Gesundheitsminister der Republik Österreich hat es nicht leicht, ja, weil er einfach sehr wenig reale Instrumente hat, am großen Werk substanziell etwas zu verändern. Wir haben Bundesländer, jedenfalls ein Bundesland mit 26 Krankenanstalten. Das erscheint mir und auch anderen, die von außen auf Österreich schauen, relativ viel. Wir haben relativ viele Ärzte, wir haben relativ wenig Pflegepersonal, wir haben relativ wenig Ressourcen im sogenannten öffentlichen versorgungswirksamen Sektor. Das heißt, das ist der Sektor, der die reale, harte Arbeit leistet. Und wir haben, das könnte man auch immer wieder beleuchten, ich nenne das mittlerweile Cherrypicking, viele Möglichkeiten sozusagen auszuweichen in nicht so sehr versorgungswirksame Felder, was dazu führt, dass Reiche relativ leicht zu Gesundheitsversorgungsleistungen kommen und Arme nicht. Das heißt, im Hintergrund ist das auch ein riesiges soziales Thema, vor dem wir stehen, das aber letztlich sehr schwer zu handeln ist. Das heißt, ich glaube, es ist ein Versuch einer Nachjustierung, aber es ist sicher keine Struktur, jedenfalls der grundsätzlichen Fragen, die wir im österreichischen Gesundheitswesen haben. Wobei die Frage sich auftut, wie kann man das überhaupt schaffen? Ich habe nicht den Eindruck, dass das überhaupt in diesem Land jemanden interessiert, nämlich diese grundsätzlichen Fragen zu adressieren. Aber das ist vielleicht etwas provokant, aber wie gesagt, ich kann es mir mit Blick von letztlich außen leisten, glaube ich, auch das zu sagen. Das heißt, zusammenfassend ist mein Bild, das Gesundheitssystem ist ein riesiger Tanker, der sozusagen in stürmische See fährt, wie wir alle wissen. Die Zukunft wird noch herausfordernder als die Zeiten derzeit. Die Probleme, glaube ich, liegen klar am Tisch. Und beim Kurs dieses Tankers wurde sozusagen eine minimale Justierung vorgenommen, die, glaube ich, nicht verhindern wird, dass wir in stürmische See kommen, aber sicher ein gut gemeinter Prozess ist von allen Beteiligten. Das ist so mein Eingangsstatement und ich glaube, wir werden ausreichend Gelegenheit haben, dann in die weiteren Details zu gehen. Danke vielmals.
Danke. Also mich, Herr Doktor, interessieren diese Fragen sehr wohl. Ich beweise das, indem ich praktisch jeden Tag etwas in der Zeitung habe und ich bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin, denn diese Artikel gehören zu den am meisten gelesenen und geklickten. Wir sind nicht allein. Herr Dr. Stingel, bitte.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Frau Präsidentin für die Einladung bedanken. War etwas verwundert darüber, weil diese Thematik eine ist, die normalerweise nicht in meinen Vorträgen oder Auftritten in irgendeiner Weise berücksichtigt wird und ich eigentlich in Wirklichkeit nicht sehr viel davon verstehe und daher vielleicht nur einige wenige Aperçus. Ich bin an dieses Papier, das du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast, ich habe das wirklich gelesen von A bis Z und es ist merkwürdig, wenn man als Mediziner, als Arzt oder als Naturwissenschaftler so etwas liest, dann ist man schon von der Sprache überrascht. Das ist ein Papier, so reden wir normalerweise nicht, sagen wir so eine Art Politsprech. Man weiß doch nicht genau, wer das geschrieben hat und es ist sehr viel Redundantes, sehr viel offensichtlich Beiläufiges. Aber das, was bereits Sie, Frau Trummel, also am Anfang gesagt haben, eines, was immer wieder vorkommt und repetitiv eigentlich das ganze Papier durchquert, sind die drei Begriffe digital, Bindestrich, ambulant, stationär. Das ist irgendjemand eingefallen und das klingt ja auch recht gut. Es ist aber nicht so überraschend. Vielleicht nur einige wenige Worte zu diesen drei Begriffen. Digital, das verspüren wir alle und ich bewundere die Mitarbeiter und Arbeiter an der Hautklinik besonders, weil die hier durch Telemedizin plötzlich imstande sind, Läsionen zu begutachten, Diagnosen früher zu machen, als sie es getan haben früher. Und die Patienten müssen nicht einmal zum Arzt kommen. Also da sehen wir natürlich Begeisternde und dass sowas aufgenommen werden muss, ist klar. Ich sehe aber auch sehr deutlich Negatives der Digitalisierung, für das die Digitalisierung nichts kann, sondern das System. Es geht oft weniger um die Ausnutzung dessen, was Digitalisierung uns ermöglicht, sondern man lässt die Akteure alleine. Die Ärzte und Ärztinnen sitzen in ihren Kojen, haben keine Zuarbeiter mehr und brauchen dadurch weit mehr Zeit. Und man sagt ihnen, das ist eh alles digital und die kannst du schon machen. Ambulant, vorstationär, das wissen wir seit langer Zeit. Ich selbst, weil ich das aus meinem Alter her beurteilen kann, ich in höchstem Maße überrascht war, dass, wie ich begonnen habe, Dermatologie zu machen, der Zustand der war, dass die erste Wiener Hautklinik mehr Betten hatte als der gesamte nordamerikanische Kontinent. Und dass das heute sich langsam ausgleicht, ist ja etwas Selbstverständliches. Also wie gesagt, ich habe von all dem, was hier geschrieben steht, nicht so viel Neues erfahren. Ich finde, und möchte das weiterhin betonen, dann höre ich aber auch gleich auf, ich finde, es ist ein langweiliges, sehr konservatives Papier. Das ist nicht von jemand geschrieben, der wirklich in die Zukunft schaut. Und zudem vielleicht nur ein Bild, und das sollte man, wenn man neue Entwicklungen oder Medizin, die kommen in diesem Papier überhaupt nicht vor. Weil man sich auch die Frage stellen muss, wie gehe ich um, wie finanziere ich Medizin, Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, wenn ich auf neue Entwicklungen gar nicht eingehe. Nur ein Beispiel. Wenn wir uns fragen, wie haben wir Wissen erworben über, sagen wir, im letzten Jahrhundert? Wir haben begonnen, man würde wahrscheinlich sagen, mit Spürsinn getriebener Forschung, weil wir keine Instrumente hatten, wir hatten keine Technologien. Und Semmelweis, Piaget, die haben gemacht spürsinngetriebene Forschung. Und dann beginnt ein neues Zeitalter. Und dieses Zeitalter möchte ich Ihnen nur in 2 Minuten am Beispiel meines eigenen Faches ganz kurz erläutern, hier auf diesem Bild, auf diesem Taleskreis. Wenn man sich die Steinzeit anschaut, und die Steinzeit, also 50er Jahre, 60er Jahre, da hatten wir unsere Augen, wo wir klinisch begutachten konnten. Wir konnten auch ins Mikroskop schauen und ich glaube, mit der Fehlingschen Probe konnte man Zucker im Hahn messen, im Wesentlichen. Wir haben damals auch noch Bücher gelesen und dann passiert so langsam alle 10 Jahre, 20 Jahre, kommt eine neue Technologie. Begonnen haben wir therapeutisch mit sehr wenigen Pharmaka. Wir haben sehr breite, nahezu promiskuös wirksame Medikamente gehabt. Cortison, Penicillin, das war's. Und eigentlich ist dieser ganze Halbkreis, der hier gezeichnet ist, nichts anderes als die Suche nach Spezifität und an jeder einzelnen Krankheit, die hier aufgelistet ist, an jedem einzelnen Medikament, lasst sich erkennen, zuerst kam eine neue Technologie und ein paar Jahre später die Anwendung. Bei uns in der Haut hat das geheißen, dass wir plötzlich draufgekommen sind, dass blasenbildende Krankheiten Autoimmungründe hatten. Also es kam immer 5 Jahre, 10 Jahre vorher. Und jetzt, und das wissen einige hier noch viel, viel besser als ich, erleben wir Technologien, wo man sagt, Frau Trummel hat das bereits angesprochen, andere mit Gentherapie, mit CAR-T-Cells und alles, was wir tun. Und dann muss ich mich schon fragen, wenn wir sehen, wie schwierig das geworden ist und dass auch viele Mediziner und auch Wissenschaftler sagen, ich überschaue das nicht alles im Detail, dass dann Bewertungsboards dort sitzen, wo man sagt, brav, dass jeder aus jedem Bundesland einen sogenannten fachkundigen Vertreter hat und diese neue Entwicklung der Medizin überhaupt keine Rolle spielt, das hat mich an diesem Papier enttäuscht. So sehr ich von der Notwendigkeit überzeugt bin, dass man nicht dauernd, wie man es in Österreich gemacht hat, in Fragestellungen, die man woanders natürlich hatte, will ich ein Gatekeeper-System haben? Ja oder nein? Will ich DRGs haben? Ja oder nein? Wir haben das eigentlich alles weggeschoben. Haben immer gesagt, wie Magnificenzi sagte, es wird schon so bleiben, wie es allerweil war. Und das ist das Langweilige daran. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Doktor, weil Sie vorhin gefragt haben, wer das denn geschrieben hat. Das kann ich Ihnen beantworten. Das macht die Kommunikationsabteilung der politischen Parteien. Und politische Kommunikation hat mit der Art von Kommunikation, wie wir sie kennen, überhaupt nichts zu tun. Da geht es nicht darum, etwas Komplexes einfach wiederzugeben und auf den Punkt zu kommen, wie in meinen Artikeln zum Beispiel, sondern darum, Standpunkte so zu formulieren, dass sie sehr abstrakt sind und einem später nicht um die Ohren fliegen können. Herr Professor Ptilinski, bitteschön.
Vielen herzlichen Dank, verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren. Ich bin internistischer Onkologe und verstehe von allen anderen Sachen fast nichts. Ich möchte daher aus diesem Grund einige Überlegungen anstellen, mit Ihnen gemeinsam anstellen, die rein aus meinem kleinen Blickwinkel herkommen. Wenn man ein sehr interessantes Buch, das heißt Vienna von Richard Cockett, liest, dann kommt man darauf, dass Österreich nicht immer provinziell war. Man muss ehrlich sagen, wir haben 1966 bis 1970 einen Wissenschaftsminister gehabt namens Bifel Bercevic, der war Forstbeauftragter des Bundeslandes Steiermark und ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Tradition mit großem Vergnügen weiterleben. Ist es so, dass in der Onkologie das Hauptthema derzeit ist Inequality to Access. Inequality to Access bedeutet einen außerordentlichen Unterschied zwischen dem Zugang zu Medikationen, zu Cancer Care, aber auch in Abhängigkeit davon, wo man lebt. Es gibt ein Papier der OECD, das vor etwa 2-3 Wochen publiziert worden ist, wonach das Leben in ruralen Gegenden dazu führt, dass man eine Mortalität hat, die um 40% höher ist als in urbanen Gegenden an Krebserkrankungen. Jede 25 Kilometer, die wir entfernt sind von einem Cancer Center, führt um eine Steigerung des Stadiums, in dem die Erkrankung diagnostiziert wird, um 1. Das heißt also, 25 Kilometer vom Cancer Center lebt die Mehrzahl der Menschen mit dem Stadium 1, 50 Kilometer Stadium 2, 75 Kilometer Stadium 3, 100 Kilometer Stadium 4. Und nachdem wir wissen, dass die onkologischen Erkrankungen dazu führen, dass wir derzeit in sehr vielen Ländern eine Überholung, unglücklicherweise eine Überholung an Mortalität durch Krebserkrankungen im Vergleich zu kardiovaskulären Erkrankungen haben, ist dieses Papier für mich außerordentlich enttäuschend. Es ist außerordentlich enttäuschend, weil es am hauptsächlichen Thema vorbeigeht. Wie können wir der Bevölkerung helfen, dass sie länger lebt und dass sie Zugang zu Medikamenten und zu Cancer Care hat, die überall gleich sind? Nun ist die österreichische Bundesregierung natürlich unendlich klug und weise, aber nicht ganz am Stand der Dinge. Die European Society for Medical Oncology, deren Vorstand ich 12 Jahre angehört habe, hat bereits im Jahr 2014 die sogenannte Magnitude of Clinical Benefit Scale errichtet. Die Magnitude of Clinical Benefit Scale hat dazu gedient, dass wir die Effektivität von Medikamenten beurteilen können, die in der Onkologie zum Einsatz kommen. Nun, ich habe das mir erlaubt, auch dem Gesundheitsministerium mitzuteilen, dass vielleicht das ein guter Tool wäre, um Medikamente im Bewertungsboard einzuführen. Nun, dieses Bewertungsboard ist für mich deshalb ein Problem, weil ich nicht der Meinung bin, dass man in der Lage ist, Medikamente, wenn man kein Spezialist ist und sich nicht auskennt, tatsächlich ordentlich zu beurteilen. Ich glaube, dass das eine außerordentliche Hürde darstellt und in Wirklichkeit, mein Verdacht ist, eine Hürde ist zum Zugang zu effektivsten Medikamenten. Nun, wie können wir die klinische Wertigkeit onkologischer Therapien erfassen? Systematische Aufarbeitung publizierter klinischer Ergebnisse, wie Georg Stingl das gesagt hat. Präzisionsmedizin, ganz wesentlicher Punkt, über den wir heute sprechen, mit oft geringeren Patientinnenzahlen wegen seltener Targets. Wir haben zum Beispiel die NTRK-Mutation ist etwa 0,5% der Fälle aller malignen Erkrankungen. Trotzdem, wenn wir sie nachweisen können, dann gibt es Medikamente, und zwar bereits zwei, die sensationell wirken und tatsächlich in eine komplette Remission führen. Und wir haben natürlich verschiedene Variablen. Wir haben verschiedene Variablen wie Event-Free Survival, Progression-Free Survival, Ansprechrate, Overall Survival und so weiter und so fort. Und wenn wir uns diese ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale anschauen, dann muss man sagen, wir müssen die Qualität des Lebens, die Toxizitäten und die Effektivität der Therapie zusammenführen und dann können wir den Clinical Benefit sagen. Die Frage ist, wie können wir das tatsächlich beurteilen? Die Kurabilität oder ist es die Todesverzögerung, die Kurabilität natürlich im Vordergrund? Ist es das Survival oder die Response Rate? Ist es Disease-Free Survival? Und es sind die Ergebnisquellen natürlich, ganz wichtig, randomisierte Phase-3-Studien, wichtiger als Phase-2-Studien und überhaupt ganz wichtig, völlig uninteressant, Case-Studies, die wir noch, wie wir kleine Buben waren, noch vorgetragen haben vor der Gesellschaft für, ich weiß nicht was, Dermatologie oder Innere Medizin oder was auch immer. Das heißt also Phase-3-Studien, die eindeutig die Effektivität belegen. Keine Integrierung von Medikamentenkosten, weil das de facto nicht interessant ist, weil das nicht unsere Fragestellung gewesen ist. Das heißt also, wir haben viele verschiedene Punkte, die zusammenführen und hier können wir tatsächlich beweisen, dass wir eine standardisierte, generische, einen validierten Approach haben, um die Effektivität von Medikamenten nachzuweisen. Und das ist ganz einfach, es ist von 5 bis 1, beziehungsweise ABC, kurativ, und the highest level of clinical benefit ist 5, beziehungsweise A bei adjuvanten Therapien. Und damit kann man das sehr, sehr leicht machen, indem man einfach eine Liste hat. Wenn man 2 und 2 zusammenrechnen kann, dann kommt man auf 4 meistens. Und wir haben das für verschiedene Dinge unterteilt, die neoadjuvante Therapien, kurable Therapien, inkurable Therapien und unter Einsetzung verschiedener Variablen und haben daher eine Liste von 1 bis 5 erstellt. Das schaue ich mal an, dass das Bewertungsboard in der Lage ist, intellektuell zu backen. Nun, wenn ich Ihnen hier ein Beispiel sagen möchte, wir haben, als ich noch Vorstand der Klinik für Innere Medizin 1 war, mit Barbara Kiesewetter, haben wir das angewendet auf die Medikamente, die wir an der Klinik angewendet haben. Und hier werden Sie etwas sehr Bemerkenswertes sehen. Wenn Sie das Mammakarzinom hernehmen, so ist die Einführung von Trastuzumab plus Chemotherapie ganz einfach mit einer Magnitude of Clinical Benefit Scale von 4. Das ist ganz simpel. Es ist eine sehr effektive Therapie, die Clinical Benefit Scale von 4, weil sie tatsächlich zu einem deutlich verlängerten Überleben führt. Oder aber wir haben TDM1, das ist das Gezeiler, das ist das Trastuzumab plus einer zytotoxischen Behandlung dazu. In der Studie eine Clinical Benefit Ratio of 5. Das heißt also, wir könnten und dürfen Frauen mit HER2-neu Überexpression, mit Mammakarzinom, dieses Medikament nicht vorenthalten. Und zwar egal, ob sie sind in Leoben, in weiß ich, St. Veit an der Plunzen oder wo auch immer, oder auch meinetwegen in irgendeinem Großspital, wo auch immer. Wir dürfen das nicht vorenthalten. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was hier an dem völlig vorbeigegangen worden ist. Pardon. Wenn wir uns, ich komme nicht zurück, ist egal. Sie können genau das Gleiche bei Lungenkrebs sagen, zum Beispiel bei Mutationen des EGFR führt Osimertinib zum Beispiel zu einer Signifikanz von 5. Also wir haben hier eindeutige Zahlen, die wir tatsächlich belegen können. Sie sehen hier noch einmal das Lungenkarzinom. Also Erlotinib zum Beispiel gegenüber einer Chemotherapie, Erlotinib ist ein Medikament, das eine EGFR-Blockade macht. Gegen Chemotherapie führt zu einer Magnitude Clinical Benefit Scale von 4. Und Sie sehen ganz eindeutig, die meisten Interventionen eben aufgrund neuester Erkenntnisse und molekularer Analysen liegen bei 4. Wir können also sagen, 1 bis 5 ist die Skala. 1 ist, muss man sagen, schlecht. 2 ist nicht ganz so schlecht, aber noch immer schlecht. 3 ist okay. 4 und 5 sind sehr gut. Das heißt also, wir können streiten über den Punkt, wir müssen zulassen 4 und 5. Über 3 können wir streiten, 2 und 1 wird nicht zugelassen. Das ist ganz simpel. Und wenn wir herumfahren in der Welt, also wenn ich in der Welt herumfahre, zum Beispiel in Zentraleuropa, dann sehe ich immer wieder Länder, wo Medikamente zugelassen sind, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht, wenn dessen andere Medikamente wie Kezeile zum Beispiel nicht zugelassen sind. Und wir wissen, dass wir in Österreich zum Beispiel eine Zulassungsdauer haben von 100 Tagen zwischen der EMA-Registrierung und dem Reimbursement durch die Kasse. In anderen Ländern, zum Beispiel Zentraleuropa, sind es bis zu 1000 Tage, also 3 Jahre. Das kann also tatsächlich sehr differieren. Genau das Gleiche beim Schilddrüsenkarzinom und überhaupt die Immuncheckpoint-Inhibitoren, wo noch immer herumgestritten wird und noch immer, wissen Sie, ich lebe von zwei Drittmeinungen. Also es kommen Patienten aus den diversen Bundesländern zu mir und da wird immer wieder diskutiert, warum überhaupt ein Immuncheckpoint-Inhibitor gegeben werden muss. Und schauen Sie sich das an, alles 4 und 5 auf der Skala. Das heißt also, wir haben tatsächlich eine Behinderung des Zugangs zu effektiven Medikationen. Und ich werde nicht heruntersteigen, das zu behaupten. Ich kann das auch mit Zahlen oder mit Beispielen belegen. Nun, die Zusammenfassung ist klar. Wir hätten hier eine Skala, bei der wir eindeutig erfassen können, welche Medikamente effektiv sind. Wenn wir das nicht tun und eine eindeutige Erfassung machen, also nur wieder irgendwie, wie der Herr Rektor vorher gesagt hat, irgendwie herumschwurbeln und irgendein Gremium da ist, das sagt, naja, vielleicht unter Rücksichtel, Vorsichtel, Nachsichtel, Übersichtel, vielleicht dann werden wir dann doch dieses Medikament zulassen, aber nicht ganz sicher, weil vielleicht doch, weil wir kennen uns eh nicht aus, wir verstehen eh nicht, was Erlotinib ist, folgedessen verbieten wir es, weil wir es nicht verstehen, was Erlotinib ist, aber wir erlauben es, weil es ein anderes Medikament war, das merken wir uns leichter, weil das nach einem aztekischen Gott benannt ist. Das heißt also, wir hätten eine ganz einfache Skala, bei der wir tatsächlich den Zugang zu Medikationen tatsächlich erlauben können und ermessen können. Und hier brauche ich keine große Reform. Ich brauche das nur einzuführen, ich brauche das nur anzuwenden, wie es in anderen Ländern tatsächlich passiert. Wie es in anderen Ländern tatsächlich passiert, diese Skala wird tatsächlich in anderen Ländern angewendet, wie es passiert. Und wir haben dann das Ergebnis, dass alle Patienten in Österreich, es hat nur 9 Millionen Einwohner, das ist nicht einmal so, das ist die Hälfte von Manhattan. Also wir brauchen nicht uns so einzubilden, dass wir in einem großen Land leben, wo alle Patienten, 9 Millionen Einwohner, die gleiche Therapie auf dem gleichen Niveau bekommen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Dankeschön. Ja, das können Sie übrigens nachschauen. Das ist auf der ESMO, vielleicht können wir das einblenden. Das ist auf der ESMO-Homepage, ESMO.org. Und Sie sehen unter Guidelines, können Sie das anklicken. Das ist phänomenal. Sie können sich das anschauen und jedes Medikament können Sie anschauen, wie das funktioniert. Das ist ganz fantastisch und jederzeit auch nachsehbar und überprüfbar. Dankeschön.
Danke, Herr Professor.